Hat man sich aber tiefergehend damit beschäftigt, ja, ging es für uns einzig und allein darum, wie schaffen wir ein System, das es den jungen Menschen ermöglicht, für sich selbst das Bürgergeld abzuschaffen.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem. Natürlich nicht nur für die Betroffenen selbst, das ist klar. Sondern es ist natürlich auch ein Thema, mit dem sich so neben der Sozialpolitik auch wir Unternehmen uns befassen und befassen müssen. Wir haben vor einiger Zeit schon über das Thema Nachwuchskräfte und Fachkräftemängel gesprochen. Wir hatten die Sibylle Stippler vom DIW hier bei uns im Podcast. Und ich glaube, ich kann ganz gut anknüpfen an diese Folge heute, denn ich bin bei einem tollen Projekt, über das ich schon immer mal sprechen wollte und was ich bisher aber leider noch nicht realisieren konnte. Wir sind bei Raphael Karasch, er wird sich gleich selbst noch vorstellen, und sein Projekt Die Joblinge. Wir sind in Essen in einer ganz spannenden Location. Es kann also sein, dass es im Hintergrund ein paar Geräusche gibt, weil wir hier im Open Space haben. Ich hoffe, dass das die Aufnahme nicht besonders stören wird. Lieber Raphael, ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du bei uns bist und ja, herzlich willkommen.
Lieber Raphael, vielleicht erklär uns doch mal, wo wir hier sind, am Ecke Hauptbahnhof in Essen.
Ja, wir befinden uns hier im Basecamp. Das ist ein ganz spezieller Ort, den wir jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier in Essen haben. Wir beschäftigen uns hier im Basecamp nicht nur mit jungen Menschen, bringen junge Menschen mit Fluchthintergrund in Ausbildung, sondern wir führen hier eben auch unsere Ausbildungsbegleitung durch. Denn wir wissen natürlich, dass die Jugendlichen durchaus mit Problemen in die Ausbildung gehen und wir wollen die Unternehmen damit nicht alleine lassen und unterstützen ganz einfach mit unserer Ausbildungsbegleitung dadurch, dass wir eben den Jugendlichen Flankierung geben, dass wir ganz einfach den Jugendlichen Tipps geben, wie sie gut durch die Ausbildung kommen. Und das machen wir hier in einem Open Space, in einem Learning Hub, weil wir natürlich auch wissen, wir erreichen die Jugendlichen nur, wenn wir ihnen einfach einen Ort geben, ja, an denen sie auch gerne kommen.
Raphael, vielleicht sagst du uns nochmal zwei, drei Sätze dazu, wie du zu dem Thema gekommen bist. Das ganze Thema Jugendarbeitslosigkeit oder die sozialen Umstände dazu ist ja eins, mit dem du dich jetzt schon seit langem befasst. Wie kam das dazu?
Also ich habe auch einen etwas ungeraden Lebenslauf. Und als ich dann irgendwann soziale Arbeit studiert habe und es dann darum ging, in welche Richtung kann es gehen, bin ich relativ schnell gelandet bei dem Thema Übergangssystem, sprich junge Menschen unterstützen, in Ausbildung zu kommen. Weil ich habe natürlich festgestellt, als ich in dieser Situation war und ich bin zweimal sitzen geblieben, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht, ich habe auch erst eine Ausbildung gemacht und ich habe diese Ausbildung gefunden, weil ich ein Netzwerk hatte, weil ich einen Vater hatte, der jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte und da habe ich dann eine Ausbildungsstelle gefunden. Und was unseren Teilnehmenden fehlt, ist ganz einfach dieses Netzwerk. Und ich habe gesehen, hier braucht es Unterstützung und vielleicht so ein bisschen aus meiner eigenen Vita, die ja nicht ganz linear war, kann ich vieles nachfühlen, was die Jugendlichen empfinden, wenn sie zu uns kommen. Und ich glaube, da können wir ganz gut Abhilfe schaffen.
Was empfinden die Jugendlichen denn? Also wir haben ja alle, oder zumindest viele von unseren Zuhörern sind jetzt ein paar Jahre älter, können sich vielleicht nicht mehr so richtig reinversetzen in die Situation. Jeder ist mal mit dem Job gestartet, aber vielleicht haben die Zeiten sich ja auch ein bisschen geändert. Wie ist denn dein Blick auf die Lage?
Also wir sprechen von jungen Menschen in unseren Programmen, die alle im Leistungsbezug des Jobcenters sind, sprich die Bürgergeld beziehen. Ja, und man muss ja nur in die jüngsten Veröffentlichungen von Parteien schauen, dass es ein heikles Thema ist, ja, dass in dem Moment, wo ich Bürgergeld beziehe, natürlich auch wahrgenommen werde als jemand, der nichts tut, der vielleicht nicht gebraucht wird, der sich nicht einbringt, der nicht Teil der Gesellschaft sein will. Das ist ein Gefühl, das viele unserer Teilnehmenden haben, obwohl sie unbedingt da raus wollen. Und das ist das, was wir als Jobling-Initiative sehr gut hinbekommen. Wir sprechen zwar auch darüber, das Bürgergeld abzuschaffen, aber wir machen das mit Lösungen, indem wir den Jugendlichen tatsächlich eine Perspektive auf dem Ausbildungsmarkt geben.
Ja, das habe ich gesehen, die Kampagne, die er dazu macht. Was sind da so 2, 3 Punkte, Lösungen dazu? Ich war kurz überrascht, was ich gesehen habe, Bürgergeld abschaffen. Aber ich kann mir vorstellen, ja, was der Hintergrund ist.
Ja, also wir haben natürlich diese politischen Strömungen wahrgenommen und haben gesagt, wir müssen das aufnehmen. Wir müssen das aufnehmen und haben extra das so plakativ aufgenommen und haben wirklich Artikel gepostet, in denen wir gefordert haben, Bürgergeld abschaffen. Allerdings, ja, und das ist vielleicht so ein bisschen der Clou, darunter stand auch, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, bitte auf diesen Link gehen. Ja, in der heutigen Zeit machen das nicht viele. Das heißt, wir haben tatsächlich so einen kleinen Shitstorm bekommen, ne? Wie könnt ihr denn nur als soziales Unternehmen und so weiter? Hat man sich aber tiefergehend damit beschäftigt, ja, ging es für uns einzig und allein darum, wie schaffen wir ein System, dass es den jungen Menschen ermöglicht, für sich selbst das Bürgergeld abzuschaffen, ja. Und im Moment ist es so, dass wir leiden unter vielen Kürzungen, ja, gerade auch in diesem Übergangssystem. Viele Integrationsmaßnahmen für junge Menschen werden eingekürzt und das kann nicht der Weg sein, ja. Und wenn wir hier eben funktionierende Systeme haben, wie Joblinge zum Beispiel eins ist, mit hohen Integrationsquoten, dann gehört dies einfach besser gefördert, weil dadurch schaffen wir ganz einfach viel mehr Perspektiven für junge Menschen und schaffen tatsächlich das Bürgergeld ab.
Mhm. Glaubst du, also das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt jetzt demnächst und ich habe es mir auch so ein bisschen in die Richtung gedacht. Dein Ansatz ist ja einer, der in die Richtung geht, Hilfe zur Selbsthilfe. Also relativ schnell aus einer Situation kommen und dann auch eben überführt werden oder in ein Leben starten, was dann zumindest aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht dann erstrebenswerter ist. Magst du uns mal deinen Ansatz erzählen? Was macht ihr als Joblinge? Also was ist die Philosophie dahinter?
Ja, also zum einen, wir haben schon sehr früh erkannt, dieses doch eigentlich soziale Thema sollte man doch einfach mal mit einer wirtschaftlichen Brille angehen, ja, und nicht nur sagen, wir müssen jetzt die jungen Leute betreuen oder wir müssen sie irgendwie begleiten. Uns geht's wirklich darum, dass wir uns Kennzahlen geben. Das hängt auch so ein bisschen mit unseren Initiatoren zusammen, dass die Boston Consulting Group und die Ebert von Kunheim Stiftung aus der Wirtschaft dieses Projekt initiiert haben, uns aber auch mit auf den Weg gegeben haben. Wir wollen das Ganze skalieren, wir wollen evaluieren, skalieren, wir wollen sehen, wie gut funktioniert das Ganze. Und wir geben uns Kennzahlen, ja, und verfolgen diese auch. Und mit dieser unternehmerischen Haltung versuchen wir wirklich das Bestmögliche für die Jugendlichen rauszuholen und haben sehr schnell gesehen, was macht das Übergangssystem herkömmlich und was müssten wir tun, um ganz einfach hier erfolgreicher zu sein. Das erste ist, die Jugendlichen sind freiwillig bei uns. Das zweite ist, sie müssen sich durch eine gemeinnützige Projektarbeit die Programmteilnahme erstmal erarbeiten, ja, und ihre Motivation unter Beweis stellen. Wir haben eine sehr zielführende, sehr praxisnahe Berufsorientierung, ja, die aber auch über Themen wie Haltung und Werte spricht, ja, dass wir einfach auch nochmal andere Aspekte der jungen Menschen abbilden. Wir haben ein Kulturprogramm, auf das keiner von denen Bock hat, aber das ganz viel macht mit ihnen, weil sie ganz einfach ihre Komfortzone verlassen müssen und so Bereitschaft zeigen, sich vielleicht mal auf einen neuen Job einzulassen, mit dem sie vorher noch gar nicht sich auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, das, was eins der Top Wirkungspunkte ist in unserem Programm, ist ganz einfach das Mentoring. Ich habe es gerade schon gesagt, die jungen Leute verfügen über keine Netzwerke, fühlen sich gesellschaftlich nicht eingebunden und das ändern wir. Jeder Jugendliche bekommt einen ehrenamtlichen Mentor oder eine ehrenamtliche Mentorin und wird in den 6 Monaten eben begleitet. Und das ist das erste Mal, dass ein fremder Mensch mir etwas zurückgibt, ja, mir etwas zeigt und mich begleitet. Wenn ich dem was wert bin, bin ich vielleicht was wert. Und nur wenn ich das für mich auch verinnerliche, kann ich eigentlich auch überhaupt eine berufliche Perspektive und über Zukunft nachdenken.
Wieso haben die Jugendlichen keine Lust auf das Kulturprogramm? Das muss man mal kurz erklären. Also ist das, so ein bisschen auf den Hintergrund hinaus, ist das etwas, was also erstmal aus der sozialen Situation kommt, ihr seid ja schon als soziales Projekt gestartet. Oder ist euer Kern, das kann man ja, glaube ich, schon sagen, ne?
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass die Grundintention wirklich war, wir sind ein soziales Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben uns ein bisschen entwickelt, weil zum einen natürlich der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sich ein bisschen verändert hat. Also der war natürlich vor 15 Jahren, unterlag auch schon dem demografischen Wandel. Nur heute ist es natürlich viel, viel heftiger, dass wir über Fachkräftesicherung, Fachkräftemangel sprechen. Und deswegen sage ich immer, weil wir natürlich viele Unternehmen haben, die uns auch unterstützen, operativ genauso wie finanziell, dass wir sagen, wir haben uns von einem sozialen Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit hinbewegt zu einer Wirtschaftsinitiative gegen den Fachkräftemangel. Und wenn man dann mit Themen wie Kultur kommt, ist es für die Jugendlichen dann sicherlich erstmal befremdlich, ja, dass wir Theater spielen. Die sind im Durchschnitt 21, ja, ne, sind seit 36 Monaten, vor 36 Monaten haben sie ihren letzten Schulabschluss gemacht. Ja, dann ist das eine Herausforderung. Aber das sind die Hürden, die sie einfach nehmen müssen, damit sie verstehen, dass diese Hürden auch im Berufsleben kommen können. Und sie wissen, ich kann sie nehmen.
Wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich mit 21 immer Lust gehabt habe, Theater zu spielen oder solche Dinge zu tun. Insofern würde ich mich da mal mit einer Wertung zurückhalten. Den wirtschaftlichen Aspekt hast du gerade schon hervorgehoben. Also ich hatte ja erzählt, ich hatte ein Gespräch mit der Leiter berufliches Cluster Bildung vom DIW, der Sibylle Stippler, und die hat zu mir das Folgende gesagt.
Der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust, auch immer noch, weil wir einfach ein Problem haben, was größer ist als alles andere, und das ist der demografische Wandel. Also durch den gehen einfach in den nächsten Jahren so viele Menschen dem Arbeitsmarkt verloren, und wo keine jüngeren Menschen bereitstehen, um diese Lücke zu füllen, dass die Fachkräftelücke deutschlandweit immer noch bei rund 570.000 Personen ist, die uns fehlen. Und jetzt mal auf die Gas- und Wasserwirtschaft, also auf eure Branche bezogen, sind es rund 80.000 Menschen, die rein rechnerisch dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
Das bestätigt ja im Grunde, was du eben schon angedeutet hast, dass sich die Situation verändert hat und dass es im Grunde jetzt so ist, dass die Unternehmen auch ein eigenes Interesse daran haben, solche Projekte wie deines zu unterstützen und da auch ein Stück weit also die Lücke zu schließen für sich selber. Wie kriegst du das hin, dass das matcht einigermaßen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist hier eine Vorteilsübersetzung für alle Beteiligten herzustellen. Wir haben auf der einen Seite haben wir Jugendliche, die gerade sich lost fühlen, die nicht wissen, in welche Richtung kann ich gehen, was soll ich tun. Wir wissen natürlich über Jugendstudien, dass auch eine gewisse Demotivation da ist, eine Zukunftsangst und so weiter und so fort. Das soll gar nicht das Thema sein, aber ich glaube ganz einfach, auf der einen Seite junge Menschen, die nicht wissen, wohin, auf der anderen Seite Unternehmen, die eine große Fachkräftelücke haben. Und ich glaube, hier braucht es uns, ich nenne es jetzt mal als Moderator, diese Akteure zusammenzubringen. Und das schaffen wir ganz gut. Auf der einen Seite, weil wir jungen Menschen nahe bringen, welche beruflichen Möglichkeiten und wirklich gute Zukunftsperspektiven sie haben können, ja, insbesondere gerade im Thema Klimawende, Energiewende. Du hast gerade gesagt, da gibt es viele unbesetzte Stellen, da brauchen wir Leute, das können wir den Jugendlichen ganz gut vermitteln.
Wie macht ihr das und wie vermittelt ihr das? Macht ihr das mit eurem Team erstmal, also grundsätzlich?
Ja. Also es geht immer darum, und ich glaube, als so während Corona das erste Mal diese Begrifflichkeit der systemrelevanten Branchen oder Berufe aufkam, haben wir das immer wieder genutzt. Ja, da war es vielleicht damals der Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel, das war die Branche, die funktioniert hat. Ja, und auch unsere Teilnehmenden, wie alle jungen Menschen, wünschen sich einfach eine sichere Zukunft. Ja, und wenn sie verstanden haben, dass systemrelevante Berufe die größte Sicherheit bieten, ja, dann waren das während Corona vielleicht diese Berufe. Jetzt ist Corona vorbei, ja, Gesundheit natürlich, ne, wird immer ein relevanter Beruf sein, insbesondere wenn wir darüber sprechen. Du hast gerade gesagt, der demografische Wandel produziert viele alte Menschen, das heißt, die wollen betreut werden. Auch das sind sichere Jobs, aber eben auch im Bereich der grünen Transformation, wo unfassbar viele Berufe entstehen, die einfach auch unfassbar spannend sind. Und da bekommen wir das ganz gut zu matchen. Und ganz wichtiger Faktor, Wir nehmen den Unternehmen vielleicht so ein bisschen die Angst vor unseren Zielgruppen. Ja, wir sprechen ja auch über junge Menschen mit Fluchthintergrund. Wie ist das Sprachvermögen? Kann ich mir das zutrauen als Unternehmen? Wie gehe ich damit um, wenn es hier Verständigungsprobleme gibt? Und hier moderieren wir ganz einfach auch und geben den Unternehmen einfach Unterstützung. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Teil dessen, was wir eben hier am Basecamp machen, dass wir eben diese Ausbildungsbegleitung anbieten, mit der wir die Unternehmen befähigen, Zielgruppen auszubilden, die sich vielleicht vorher nicht zugetraut haben.
Mhm. Das heißt, du hast auch Jugendliche, die Geflüchtete sind, also die aus Syrien etc. Genau. pp. An Ländern kommen.
Genau.
Wie hast du dafür Erfahrungen gemacht? Ist das nochmal anders als mit anderen Jugendlichen oder grundsätzlich gleich?
Es ist natürlich anders, weil hier eine Sprachkomponente sicherlich einen wichtigen Schwerpunkt gibt. Letztendlich sind es junge Menschen. Ja, junge Menschen, die irgendwo ihren Weg gehen wollen, und dann ist es relativ
wahrscheinlich sogar relativ motiviert, ja. Sind wir gleich
ja,
zu anderen, ne?
Ja, unfassbar. Also man hat das immer so nach 2015 immer wieder so gesagt, die haben einen langen Weg hinter sich, die gehen so ziemlich jeden Weg, um eine Zukunftsperspektive zu haben. Das ist mir aber ein bisschen zu plakativ, weil letztendlich geht es ja auch hier darum, dass wir junge Menschen haben, die vielleicht ihr Ding finden müssen. Wir haben natürlich ein völlig anderes Bildungssystem, wir haben ein anderes Ausbildungssystem, ja, also auf das wir zu Recht sehr stolz sein können, ja, weil diese Fachkräfteausbildung, die duale Ausbildung, da breche ich jede Lanze drüber, das ist immer noch qualitativ unfassbar hoch. Fertig. Und das muss natürlich erstmal geschafft werden. Ja. Mhm. Was wir aber sehen, ja, dass die jungen Menschen, die zu uns kommen, und das ist eigentlich egal, ob jetzt mit Fluchthintergrund, ob hier geboren oder wie auch immer, die kommen mit einer hohen Motivation, ja, und dies einfach zu nutzen, um Perspektiven zu schaffen, bekommen wir ganz gut hin. Und wir bringen über 70% unserer Teilnehmenden bringen wir in Ausbildung, und wir haben jetzt seit einigen Jahren auch keinen Unterschied mehr. Ob das jetzt unser klassisches Programm ist oder unser Programm Kompass, wo wir eben mit Geflüchteten arbeiten. Wir haben die gleiche Vermittlungsquote. Also es gibt da keinen Unterschied mehr. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass wir hier wirklich auf einem guten Weg sind. Und wenn wir natürlich über Fachkräftemangel sprechen, es wird nicht ohne Migration gehen. Und das sind halt leider auch die Themen, die gerade zu kurz kommen. Ja? Migration ist momentan einfach nur negativ besetzt. Und davon müssen wir weg. Und das ist für mich auch Aufgabe der Wirtschaft, hier ganz klar zu sagen, es wird nicht ohne Migration gehen. Und wir müssen hier ganz klar differenzieren zwischen illegaler Migration auf der einen und der notwendigen Migration für unseren Arbeitsmarkt auf der anderen Seite.
Ja, spricht so was Großes an. Diese Trennung, die ist, glaube ich, eine Zeit lang aus meiner Wahrnehmung schon durchgehalten worden. Also die wurde am Anfang mal komplett vermengt, da war alles gut.
Ja.
Was vielleicht auch nicht ganz optimal war. Dann wurde das getrennt, wurde versucht, das sauber zu trennen, auch wenn das natürlich inhaltlich nicht so einfach ist. Aber diese Gedankenwelten, illegal und legal und Flucht und tatsächlich Arbeitsmarkt. Mhm. Jetzt ist plötzlich, wir nehmen am 28.01. auf, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl, jetzt ist im Moment natürlich nach Aschaffenburg spätestens alles negativ. Da kommt man wahrscheinlich auch jetzt gar nicht mehr so richtig durch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Wird sich hoffentlich dann aber auch wieder ändern, wenn sich so ein bisschen der Rauch auch gelichtet hat, was den Wahlkampf betrifft. Ne? Was glaubst du, ist zu tun, damit die 70%, was ich für eine hohe Quote halte, noch auf eine 80 geht oder auf eine 90?
Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit von weg. Es wird immer ein paar Leutchen geben, die vielleicht dann doch ihren Weg mit uns nicht finden. Ich glaube schon, dass das machbar ist und bundesweit. Joblinge ist ja nicht nur im Ruhrgebiet unterwegs, sondern eben bundesweit. Wir haben tatsächlich 30 Standorte bundesweit, ja. Und wir haben tatsächlich Standorte, die Vermittlungsquoten haben von über 80%. Mhm. Aber wenn wir dann einfach mal die Regionen vergleichen, ja, wir sprechen über München, über Stuttgart, ja, über, ja, Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet, da ist der Ausbildungsmarkt ein anderer. Also da haben wir einfach ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen, als wir Bewerberinnen haben. Und das haben wir im Ruhrgebiet einfach in der Form noch nicht. Also wir haben noch nicht mal ein Matching von 1:1. Also wir haben eher weniger Ausbildungsstellen für die Jugendlichen, die wir haben.
Das ist also schon noch so, ja, hier, genau, dass man sagen kann, es ist noch nicht komplett ein Arbeitgebermarkt.
Genau, genau, ne? Ich glaube aber schon, dass viele Unternehmen natürlich auch verstanden haben, sie müssen einfach nur in ihre Personalakten schauen, ja, und
ja, wie die Zukunft gucken, aussieht, ne?
Wer ist denn in den nächsten 10 Jahren weg und einfach mal durchzählen, wie viel bilde ich eigentlich aus? Und hier wirklich mit den Unternehmen schon sehr frühzeitig in Kontakt stehen und sagen, folgende Optionen können wir euch anbieten. Ja, und wie gesagt, wir müssen und wir dürfen die Unternehmen vielleicht mit den Herausforderungen nicht alleine lassen. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben Corona gerade schon kurz angesprochen. Die schulischen Leistungen werden nicht besser und die sind durch Corona auch nicht besser geworden. Das heißt, wir werden auch weiterhin hier einen großen Unterstützungsbedarf haben während der Ausbildung. Und damit können wir die Unternehmen einfach nicht alleine lassen. Aber wir haben als Jobling-Initiative hier wirklich richtig gute Lösungen geschaffen. Und wenn wir über 70% oder über 70% Vermittlungsquote sprechen, ich habe es gerade gesagt, wir sind von Kennzahlen getrieben, ja, skalieren. Wir schauen natürlich auch, wie unsere Nachhaltigkeit aussieht, ja. Und wir messen zum Beispiel unseren Vermittlungserfolg auch ein halbes Jahr später nochmal und haben hier eine Nachhaltigkeitsquote, die liegt 6 Monate nach Ausbildungsstart des Jugendlichen bei 87%. Das heißt, fast 9 von 10, die wir in Ausbildung bringen, die
bleiben dann auch
bleiben in der Ausbildung. Und wenn ich das halbe Jahr geschafft habe, ja, und das werden, ich denke, alle IHKs, Handwerkskammern und so weiter auch mit unterschreiben, wenn die Probezeit geschafft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Ausbildung abbricht, eher gering. Ja, dass jemand vielleicht die Prüfung am Ende nicht schafft, das mag mal sein. Ja, manchmal braucht man einen zweiten oder auch einen dritten Anlauf. Aber letztendlich ist das etwas, das wir messen. Ja, wir haben auch einen Care-Call in den ersten 6 Monaten. Einmal im Monat den Jugendlichen anrufen. Wie geht's dir mit der Berufsschule? Kommst du mit deinem Ausbilder klar? Du bist umgezogen. Hast du deinen Strom umgemeldet? Hast du vielleicht sonst irgendwas, wo wir dir helfen können? Also wo wir ganz nah dranbleiben, aber auch Begegnungen schaffen, gerade hier im Basecamp. Und das ist für uns eben ganz wichtiger Faktor, dass das, was wir tun und von dem wir wissen, dass es wirklich viel Geld kostet, dass es nachhaltig ist, ja, damit dieses Investment einfach auch irgendwo gesichert ist.
Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch mit bei uns gesprochen. Wir sind ja dabei über die Gelsenwasser, aber auch über die Stiftung jeweils. Und wir haben, glaube ich, 10-jähriges Zusammenarbeit gefeiert jetzt letztens. Wir haben ja auch den Standort in Gelsenkirchen mit aufgebaut und jeder, der mit euch Kontakt hatte, ist ziemlich begeistert darüber. Nicht nur ob der sozialen Komponente, also das war bisher eher so mein Anklang, weil ich dachte, das ist etwas, was man für die Region tut und was auch ein Unternehmen wie wir, das sich auch der Nachhaltigkeit verpflichtet hat oder der Region verpflichtet hat, auch sagt, das mache ich, weil es was eine tolle Geschichte ist. Aber auch im Hinblick auf tatsächlich die Nachwuchskräftefrage, genau. Ja. Wo ich selbst persönlich ein Beispiel kenne, wo ich aber jetzt auch weiß, dass auch eine Frau, die bei euch aus dem Programm kam, jetzt mittlerweile richtig zweite Ebene Karriere gemacht hat bei uns. Das ist also tatsächlich etwas, was funktioniert.
Genau.
In Abstrichen, also das ist schon toll.
Ja, also es ist nicht nur bei euch so, bei Gelsenwasser, ganz einfaches Beispiel. Ich war letzte Woche bei einem Babymarkt und wollte mir noch einen neuen Babysitz kaufen und werde beraten von einem jungen Mann, ja, in einem Babyladen, erst schon mal vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, und dann sagt er, ich kenne sie doch. Ne? Ich sag, ja, ich habe auch gerade gedacht, ja, ehemaliger Teilnehmer, stellvertretender Geschäftsstellenleiter, ja. Da freue ich mich drüber. Das macht mir Spaß, ja, wenn ich in meiner Freizeit solche Dinge erlebe, ja. Und das passiert uns ja des Öfteren. Wir haben jetzt im Ruhrgebiet weit über 2000 Jugendliche betreut, ja. Und wenn wir jetzt mal diese Statistik nehmen, also haben wir ich sag mal ungefähr 3/4 oder sagen wir mal 2/3 davon in Ausbildung gebracht. Die trifft man ab und zu, ja. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der für mich, aber auch für mein ganzes Team, das wirklich einen tollen Job macht, immer und immer wieder, eine unfassbare Bereicherung ist, ja. Also sinnstiftend arbeiten und dabei Geld zu verdienen, ist schon eine schöne Sache.
Also in der Tat, die Sinnstiftung, die passt ja bei Daseinsvorsorgeunternehmen auch ganz gut. Also das ist sicherlich nicht so schwierig zu vermitteln, den Jugendlichen gegenüber. Wenn man das mag, also wenn man dafür empfänglich ist in dem Alter. Aber das ist natürlich bei uns relativ leicht zu erzählen. Ich glaube im Übrigen nicht nur über das Klimathema, sondern auch über Versorgungssicherheit, also auch darüber, dass man darstellen kann, wir versorgen mit Wasser, wir sorgen dafür, dass 24 Stunden Energie da ist, Wärme da ist, Strom, gerade heutzutage mit den ganzen Handys. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was also zumindest leicht zu verstehen ist für die Menschen. Ist vielleicht nicht sexy, aber ist doch auch für einen Mitte-20-Jährigen, glaube ich, eingängiger als vieles andere. Du hast ja aber dieses Thema Nachhaltigkeit oder Klima nochmal bewusst rausgenommen jetzt dazu, dieses Thema Klimawelten. Warum hast du dich darauf jetzt konzentriert? Ihr habt doch einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, habe ich
ganz
gesehen.
Genau.
Ne? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dankeschön.
Wofür und wie kommt das, dass ihr mit dem Klimathema so hausieren geht?
Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir haben sprechen gerne über systemrelevante Berufe und wenn es halt um Versorgung, auch um Klima und Energie geht, dann sind das Themen, mit denen unsere Zielgruppe junger Menschen, die eher aus sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen kommen, noch gar nicht den Kontakt hatten. Ja, also dieses klassische Fridays for Future ist für mich eher so ein Bildungsbürger-Ding und unsere Zielgruppe, unsere Jugendlichen, ja, sie sagen ja, okay, Klimawandel, schon mal gehört, ne, habe ich aber nichts mit zu tun. Ja, und ich glaube, das ist etwas, das ist wir so, ändern müssen, ja, und das auch in einer sehr klaren Sprache, das ist auch ganz wichtig, ja, und auch vor allen Dingen niemals mit dem erhobenen Zeigefinger. Und das ist das, was wir mit unserem Konzept Klimawelten aufgesetzt haben. Ein Konzept, das auf der einen Seite Jugendliche zu diesem Thema sensibilisiert, das vielleicht Verhaltensveränderungen anstößt, aber ganz besonders eben, das ist so die dritte Säule, im Zusammenspiel mit Unternehmen diese unfassbar guten beruflichen Möglichkeiten nochmal auf den Tisch bringt. Und wie gesagt, wir schaffen hier ganz einfach eine nachhaltige Berufswahl durch nachhaltige Berufe und das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und dieses Projekt Klimawelten haben wir jetzt seit anderthalb Jahren entwickelt und wurde im letzten Jahr mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.
Da kommen Unternehmen aus verschiedenen also Branchen, die dann im Grunde dazu zu zählen sind, kommen dann auch zu euch und vermitteln oder versuchen zu vermitteln, was sie tun. Und ich meine, das Potenzial ist ja riesig. Ne? Man könnte dann auch also inhaltliche Themen ja auch rausschälen. Man muss ja nicht nur immer erzählen, was man als Unternehmen macht, sondern das ganze Thema Klimawandel ist ja ein, ich glaube, jetzt mittlerweile wissenschaftlich hoch durcharbeitetes. Also Stoff ist genug da.
Genau.
Woran es ein bisschen fehlt, ist ja in der Tat, wenn ich jetzt mal laut denke, das, was du gerade geschildert hast, nämlich also das Herabschmelzen auf weg von dieser extremen wissenschaftlichen, auch teilweise sehr abstrakten Diskussion, runtergebrochen auf erstens mal die Folgen, die tatsächlich für den Einzelnen da sind und dann auch um das, was ich tun kann, konkret.
Genau.
Also da kann man ja tausend Sachen machen, denke ich mal laut, ne?
Ja, also das auf jeden Fall, ja. Und auch hier, wie immer, bei allem, was wir tun, wichtig, eine Vorteilsübersetzung herstellen, ja. Was habe ich denn davon, wenn ich mich da engagiere, ja? Du hast davon einen richtig, richtig sicheren Job und eine tolle Zukunft für deine Kinder. Und da können wir drüber sprechen, egal wer jetzt vor mir sitzt, ob das jemand mit dem Abitur ist, Bildungsbürgertum kommt oder jemand, der irgendwie aus einer anderen Ecke kommt, anders aufgewachsen ist. Letztendlich geht es uns allen noch darum, wie können wir hier einfach auch für uns vielleicht einen Vorteil generieren. Und der hat eben mit unserer Zielgruppe ganz viel damit zu tun, dass sie einen Beruf finden, den sie lange ausüben können und in dem sie sicherlich auch gutes Geld verdienen. Und das darf man ja nicht vergessen, wenn man gerade über diese eher handwerklichen Beschäftigungsmöglichkeiten spricht, ja, ob das jetzt als Anlagenmechaniker oder Ähnliches ist, die verdienen richtig gutes Geld. Ja, und das ist eben immer wichtig, den Jugendlichen auch zu zeigen. Und ich sage immer, ja, du machst dir die Hände schmutzig, die kann man waschen. Ja, und das ist eben ganz wichtig, Vorteilsübersetzung herstellen. Und dann sind wir immer auch hier bei der Sinnstiftung. Ja, egal, was wir tun, wenn es einen Sinn und einen Zweck erfüllt, der dir wichtig ist, dann machst du das gerne.
Ja, klar. Und ich meine, die Hände schmutzig machen kann man sich ja auf verschiedene Arten und Weisen. Ne? Das sind ja auch nicht immer nur Leute, die einen Schraubenzieher in die Hand nehmen.
Ja.
Was können wir für dich tun als Unternehmen? Also wie können wir das System noch so verändern? Was sind Dinge, die dich jetzt umtreiben? Vielleicht erstmal aus Unternehmenssicht. Also wie sieht die Zukunft dann aus?
Also wenn ich jetzt über den Unterstützungsbedarf aus der Wirtschaft nachdenke, es ist ganz klar so.
Wie seid ihr im Moment finanziert?
Also finanziert werden wir über die öffentliche Hand, also die Jobcenter bezahlen dafür, dass die Jugendlichen in unserem Programm sind. Allerdings gibt es hier auch Schwierigkeiten. Es gibt falsche Anreize in dieser Finanzierung. Das geht so weit, dass ich gegebenenfalls Geld verliere, wenn ich einen Jugendlichen möglichst schnell in Ausbildung bringe. Und das darf einfach nicht sein. Und wir haben als Jobling-Initiative schon seit vielen Jahren uns auf die Fahnen geschrieben, doch gerade in der Politik Werbung dafür zu machen, dass es hier ein Umdenken muss. Wir brauchen eine Impact-Finanzierung, also eine Outcome-Finanzierung, dass wir ganz einfach sagen, wir wollen nicht bezahlt werden dafür, dass wir einen Jugendlichen begleiten, sondern wir wollen dafür bezahlt werden, dass wir den Jugendlichen in Ausbildung bringen. Also dass wir wirklich eine Integrationsprämie bekommen, also eine Prämie für die Ausbildungsintegration. Und alles, was davor passiert, ist letztendlich vollkommen egal, wenn der Erfolg am Ende da ist. Ja, weil,
also im Moment werdet ihr fürs Begleiten sozusagen bezahlt,
genau.
Was auch wahrscheinlich dem sozialpolitischen Ansatz ein Stück weit mehr Rechnung trägt, ne?
Ja, das ist dann genau der Punkt, ne? Und dann muss man aber auch sehen, dass dieses Übergangssystem wirklich schon in dieser Form seit fast 20 Jahren unverändert funktioniert und wir haben einfach völlig andere Rahmenbedingungen heute, ja? Wir haben eben diesen Fachkräftemangel, wir brauchen mehr Jugendliche, gleichzeitig spricht dieses System Jugendliche nicht an. Aktuell ist es so, nach Bertelsmann-Studie haben wir 624.000 junge Menschen, die als sogenannte Needs so daher vegetieren, das heißt not employed in education or training, die machen gar nichts. Und wenn wir die nicht erreichen,
600.000 bundesweit.
624.000 bundesweit, im Alter zwischen 16 und 24, ja. Und dann ist vielleicht eine zweite Zahl noch ganz wichtig, die auch aus dem gleichen Hause kommt. Im Moment haben in Deutschland 2,86 Millionen Personen zwischen 20 und 34 keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und das bei gleichzeitig einem unfassbar hohen Fachkräftemangel. Und das können wir uns wirtschaftlich nicht leisten, gesellschaftlich schon gar nicht, ja, weil man muss immer sehen, diese Menschen sind nicht alle per se arbeitslos, aber sie sind oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen, im niedrigeren Sektor, müssen aufstockende Leistungen bekommen.
Müssen ja auch irgendwie leben, ne?
Genau.
Also die müssen ja was machen, dann was anderes oder wie auch immer. Das kann auf jeden Fall nicht im Sinne der Gesellschaft sein.
Genau. Und das ist wirklich aus vielerlei Hinsicht bedarf es hier eines Umdenkens, ja. Und wenn wir dazu kommen, dass wir eben gerade in diesem Übergangssystem eine Impact-Finanzierung herstellen, ja, dass sich wirklich Geld dafür bekommen, einen jungen Menschen in Ausbildung zu bringen, dann wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, weil es kann nicht sein, dass ich Geld dafür bekomme, dass ich jemanden lange in einem Projekt halte. Das können wir uns einfach nicht leisten.
Also du würdest dafür plädieren, mehr eine Erfolgsprämie dann sozusagen zu haben, wie auch immer man es nennt, die dann natürlich auch eine gewisse Höhe haben müsste, um das auszugleichen, aber das wäre ja dann ein neuer Ansatz und würde ja bei deiner Quote ja auch hinhauen dann, ne?
Also wir haben das natürlich schon 1000 Mal rauf und runter gerechnet können das auch mit Zahlen belegen. Ich glaube, jede Steuerzahlerin und jeder Steuerzahler würde das blind unterschreiben, ja, dass seine von ihm eingebrachten Steuermittel doch hier in dieser Form besser aufgehoben werden. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir produzieren Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit dem, was wir tun. Ja, das heißt, je mehr und je schneller wir die Leute in den Arbeitsmarkt bekommen, desto besser ist der Staat, Sozialstaat mit Mitteln ausgestattet, was im Moment gerade nicht so dolle ist.
Ja, klar. Ich glaube, das würde in der Tat jeder unterschreiben. Das ist, wenn dass du dich selbst auch ja am Erfolg dann messen lassen willst, spricht ja für das Projekt. Also das sind das ist aber in vielen Politikfeldern gerade eine spannende Diskussion. Jetzt hast du aber, also du hast jetzt den öffentlichen Teil angesprochen, da bist du ja in politischer Diskussion, finde ich, ist auch immer wieder nochmal eine Überlegung wert, wie man das angeht. Du hast aber auch eben den privatwirtschaftlichen Teil dazu.
Ja.
Im Moment hast du so eine Quote mehr öffentlich als privat, Tendenz sich verschiebend, habe ich verstanden.
Ja, genau. Also wir kommen mal von so einer Quote 30-70, also 30% aus der Wirtschaft gefördert. Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal so eine 50-50-Geschichte gehabt, also dass wir wirklich genauso viele Privatmittel einwerben mussten, sag ich mal, ja, weil auch auf Seiten der öffentlichen Hand was weggebrochen ist, weil vielleicht man einfach Einsparungen vorgenommen hat, weniger Jugendliche in dieses System gebracht hat, weniger finanziert hat. Die Befürchtung ist einfach da, dass das auch weiterhin passiert. Umso wichtiger ist es, dass wir, und das sagen wir immer wieder, das haben wir gerade gesagt, ne, dass wir die weniger werdenden Mittel doch einfach auch effizienter einsetzen. Da bin ich wieder bei dieser Wirkungslogik. Gleichzeitig ist es aber so, solange das System so ist, wie es ist, brauchen wir ganz einfach auch die Privatwirtschaft, Unternehmen, Stiftungen, die uns hier unterstützen. Und wenn ich dann nochmal auf die Klimawelten komme, das haben wir komplett mit Privatmitteln sozusagen auf die Beine gestellt, ja, und das ist auch ein wichtiger Faktor. Alles, was wir bei Joblinge weiterentwickeln, machen wir sozusagen aus der eigenen Tasche. Dafür zahlt uns keine öffentliche Hand irgendwie was zusätzlich. Das Schöne ist, sie nehmen es anschließend gerne mit auf, ja, wenn dann das zu unserem Programm gehört. Das ist auch gut so, aber letztendlich ist es so, jede Weiterentwicklung, die wir machen, jedes Zusatzangebot, das wir machen, Jugendliche, die vielleicht aus einem falschen Rechtskreis kommen und überhaupt nicht gefördert werden und die wir trotzdem aufnehmen und pro bono begleiten. Das sind alles Dinge, die wir nur machen können, weil eben die Privatwirtschaft hier sich so stark engagiert. Und mein Appell ist ganz einfach an die Wirtschaft. Wenn ihr Fachkräfte braucht, ja, guckt euch an, was wir tun, und ihr werdet erkennen, das wäre vielleicht etwas, das man fördern möchte, ja, weil auch hier wieder, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Sie fördern ein Programm und fördern damit gleichzeitig ihre Fachkräftesicherung.
Ja, klar. Und also ich glaube, der Appell ist völlig richtig. Und ein Unternehmen, was sich hier engagiert, das hat dann natürlich auch den Zugang, den einen oder anderen vielleicht auch sogar für sich abzugreifen im Unternehmen dann. Ja. Das funktioniert aber nur, wenn man hier bei dir aufschlägt, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich wichtig. Ja, also wir haben hier gerade das Basecamp. Das ist gerade auch als Open Space gedacht, ja, dass junge Menschen hier wirklich auch von alleine hinkommen können. Einfach mal nachfragen. Wir haben ein Projekt, wo wir wirklich auch über die sozialen Medien Jugendliche ansprechen, mit Kampagnen über Instagram und TikTok, die sich dann bei uns registrieren können. Wir nehmen innerhalb von 48 Stunden Kontakt auf und fragen einfach, okay, wie können wir helfen? Das ist schon ganz spannend, ja. Also wir haben wirklich einen relativ offenen Zugang, weil wir eben diese Needs erreichen wollen. Und hier haben wir wirklich viele Förderpartner gewinnen können, die das eben dann auch mitfinanzieren. Weil wenn das Jobcenter mir keine Jugendlichen schickt, ja, was zum Glück momentan noch einigermaßen gut funktioniert, aber wenn die mir keine Leute schicken, kann ich auch niemanden abrechnen, und das ist dann schwierig. Unser Anspruch ist es aber, dass wir dann eben auch wirklich Jugendliche ansprechen, die dann gegebenenfalls nicht finanziert werden. Ich habe es gerade gesagt, die wir pro bono im Programm haben, ja, sodass wir ganz einfach am Ende des Jahres, und ich nehme jetzt mal das Ruhrgebiet, trotzdem unsere 220 bis 240 Jugendlichen durch die Programme gebracht haben.
Ja, super. Also finde ich eine tolle Sache. Ich finde auch, dass es ja auf mehrere Sachen mittlerweile einzahlt. Kann man nur hoffen, dass es auch verfängt, dass der ein oder andere das hört, neu aus unserem Netzwerk. Vielleicht auch, wer sich für das politische Thema interessiert, kann sich ja auch mal melden, was er tun kann, um sich vielleicht da einzubringen, um Dinge zu ändern. Du hast auch als Schirmherrin unsere Wirtschaftsministerin, Klimaministerin, also durchaus auch von oberster Stelle mitgetragen. Verwundert natürlich nicht bei dem, was du hier alles Tolles machst. Lieber Raphael, ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Jetzt ist das Jahr schon sehr früh, deswegen macht die auch viel mehr Sinn als in den letzten 2-3 Folgen. Welche Frage hättest du dieses Jahr noch, 2025, gerne für dich glasklar beantwortet?
Eine glasklare Antwort darauf, wie eine neue Regierung sich dieses Übergangssystem vorstellt, wie es sozialpolitische Themen gesellschaftspolitisch und, ich sag mal, ja, nachhaltig auf den Weg bringt. Ich habe eine große Hoffnung über die politische Situation, die wir vielleicht ab Februar haben. Ich habe eine Hoffnung und glasklar möchte ich eben die Frage beantwortet haben, wie stellen wir uns als Demokratie auf? Ich glaube, das ist heute ein ganz wichtiges Thema und wie gehen wir miteinander um? Und ich habe mit vielen Menschen zu tun, die Migrationshintergrund haben, die Migrationsgeschichte haben, die Migrationskompetenz haben. Ja, und ich möchte ganz einfach, dass wir weiter in einer offene und tolle Gesellschaft bleiben und nicht dahin rudern, wo es vielleicht so ein bisschen hingeht. Das ist weniger eine Frage als vielmehr ein Wunsch.
Und ein Statement gleichzeitig dazu.
Danke. Ja,
alles klar, vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen. Ja. Viel Erfolg weiterhin
Dankeschön.
Bei dem, was du hier tust.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.